Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Mavis. Der Podcast rund um die Dallas Mavericks. Mit Sandro Zelle und Lukas Kruse. Auf meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Ausgabe von Mavilis, dem Podcast rund um die Dallas Mavericks hier bei meinsportpodcast.de. Heute mit der dritten Folge von Mavilis History, unserem Blick in die Geschichte der Franchise aus Dallas. Mein Name ist Lukas Kruse und gemeinsam mit meinem Co-Moderator Sandro Zähle werde ich euch durch diese Sendung führen. In unserer letzten Ausgabe vor zwei Wochen sprachen wir über die Zeit zwischen 1983 und 1987, in der die Mavs immer die Playoffs erreichen konnten. Heute geht es um die Saisons 1987-88 bis 1989-90. Ob der Erfolg der vergangenen Jahre anhalten konnte, erfahrt ihr also in den kommenden Minuten. Viel Spaß!
Nach der historisch guten Saison 86-87 stand man in der darauffolgenden Saison kurz davor, den Franchise-Rekord direkt noch einmal zu verbessern. Am Ende standen nur zwei Siege weniger zu Buche als im Vorjahr, also 53 Siege bei 29 Niederlagen, womit man Platz 2 in der Midwest Division belegte.
Während der Kader weitestgehend unverändert blieb, gab es auf der Bank eine entscheidende Veränderung. Dick Motta verließ die Mavericks und machte eine dreijährige NBA-Pause. Die durchaus erfolgreiche Ära Motta in Dallas endete plötzlich und überraschend. In einem Mavs Roundtable blickten die ehemaligen Spieler Rolando Blackman und Mark Aguirre auf ihren Coach zurück.
You know, not the kind of guy you could spend time with and just find out what's going on and, you know, shoot the breeze and then go to bed. It wasn't that kind of a situation. It was rough. It was rough. You know, it was almost like a military situation. You come on in, you knew the drill was about to start and it's no smiling, no laughing, that kind of a thing. There was this fine line of, you know, sometimes you want to say hello and maybe give a hug, but you just throw a little tap, you know, how you doing this morning, that kind of a thing. It was just a different thing, but you knew at the end of the day that he was teaching the game and the way to play under pressure, which is what I loved about it. I learned how to play and I execute when the pressure was at its highest.
I tell you what,
go ahead, Mark.
I tell you what about Dick. We had our differences. We definitely had our differences. But the things that he taught me when I was here in Dallas allowed me to feel like when I played, I don't care who you are, that, you know, you can't guard me and that guy next to you can't guard me either because I know how to do it now.
Dick Motta encouraging vocally Mark Aguirre to play better.
Before, I was just talented, but he taught me how to do the things I needed to do in order to be a really good player.
Der Neue an der Seitenlinie wurde John McLeod, der vorher in Oklahoma und Phoenix tätig war und 1981 NBA All-Star Game Head Coach wurde.
Trotz des Trainerwechsels konnte man die Spielzeit mit einer sehr guten Bilanz beenden. Man startete mit einem 95-93 Sieg über Utah und konnte das Level über die gesamte Saison hinweg aufrechterhalten. Sogar zwischen dem 47. und dem 57. Spiel blieb man komplett ungeschlagen und holte sich damit sage und schreibe 11 Siege am Stück, bevor die Lakers um Magic Johnson kamen und die Serie beendeten. Die letzten beiden Spiele der Saison konnte man dann nochmal gewinnen, sodass man mit ausreichend Selbstvertrauen in die Playoffs gehen konnte.
In der ersten Runde traf man auf den texanischen Kontrahenten aus Houston. Nach den ersten beiden Spielen war die Serie ausgeglichen und auch Spiel 3 war sehr hart umkämpft. Die Mavs gewannen mit 93-92, übernahmen die Führung der Serie und sorgten für eine kleine Vorentscheidung. Das letzte Aufeinandertreffen ging dann mit 10 Punkten Unterschied relativ deutlich nach Dallas und die Mavs zogen in die zweite Runde der Playoffs ein.
Die Denver Nuggets wurden dann die Gegner in der zweiten Playoff-Runde. Dallas startete mit einer recht deutlichen Niederlage, konnte dann aber Spiel 2 für sich entscheiden. Nach der Niederlage in Spiel 3 und dem damit verbundenen 1-2 Rückstand in der Serie schalteten die Mavs nochmal einen Gang höher. Die Texaner gewannen dann 3 Spiele in Folge und zogen erstmals in die Western Conference Finals ein.
Dort wartete mit den Los Angeles Lakers ein echter Brocken auf dem Weg Richtung Conference Championship. Die Franchise um den späteren Hall of Famer Magic Johnson sorgten gleich im ersten Aufeinandertreffen für eine klar verteilte Favoritenrolle. Das Spiel ging mit 98-113 sehr deutlich nach Los Angeles. Auch Spiel 2 verlor man aus Mavs Sicht und das sogar noch deutlicher, weshalb die Serie als entschieden galt. aber nicht mit unseren Mavs. Man glich die Serie in Dallas aus, bevor es dann wieder nach Hollywood ging. Dort verlor man erneut, bevor man zu Hause einen 105-103 Sieg holte und die Serie nochmals ausglich. Mit einem 3-3 und jeder Menge Spannung ging es zurück nach LA zum alles entscheidenden siebten Spiel. Nach hartem Kampf verlor man die Partie mit 102-117 und schied aus. Die Los Angeles Lakers hingegen zogen in die NBA Finals ein und feierten wenig später den zweiten Titel in Folge. Das war wirklich eine Hollywood-reife Serie. Lustiger Fakt am Rande, alle Spiele gingen immer an das Heimteam.
Nach diesem harten Kampf um den Western Conference Titel ging man mit breiter Brust in die Saison 88-89. Aufgrund der sportlichen Erfolge konnte man, wie im Vorjahr, in der Draft erst spät wählen und sich damit auch nicht wirklich verstärken. Im ersten Spiel der neuen Saison traf man dann direkt wieder auf die LA Lakers. Das Spiel ging ganz knapp mit 113-116 an den amtierenden Meister. Die Dallas Mavericks konnten danach am Saisonanfang einen kleinen Lauf hinlegen und die Spiele 8-13 gewinnen. Doch im Februar 1989 sollte eine Meldung die Franchise plötzlich verändern.
Mark Aguirre, der Topscorer des vergangenen Jahres und maßgeblicher Baustein des Erfolgs der vergangenen Jahre, wurde getradet. Er war in Dallas nicht mehr sehr zufrieden, saß in seinen Augen zu viel auf der Bank und wollte gemeinsam mit seinem Kumpel Isaiah Thomas in Detroit Basketball spielen. Neben Aguirre sendete man noch einen First-Round-Pick des Draft-Jahrgangs 1991 zu den Pistons. Im Gegenzug bekam man mit Adrian Dantley ebenfalls einen Scorer. Dies war wichtig, um offensiv keine zu große Lücke entstehen zu lassen. Nom Sonju sagte einst zu diesem Trade, dass er unvermeidbar gewesen sei.
Nur 6 Tage später wurde dann der nächste Trade bekannt gegeben. Auch der deutsche Detlef Schrempf verließ das Team. Er ging mit einem Second-Round-Pick für die Draft 1990 im Gepäck nach Indiana. Dafür kam der Center und Power-Forward Herb Williams.
Obwohl sich das neu zusammengestellte Team zunächst erstmal finden musste, lief es die ersten Wochen der Saison ganz gut. Das 59. Spiel der Saison sollte jedoch einen Wendepunkt darstellen. Dallas verlor dieses Spiel, der Beginn einer 12 Spiele andauernden Niederlagenserie. Somit verspielte man auch die Aussichten auf die Playoff-Teilnahme, auch wenn man die Saison mit 3 Siegen in Folge noch versöhnlich beendete. Erstmals seit der Saison 1983-84 fanden die Playoffs also ohne die Mavs statt.
Auch wenn die Saison mit einer 38-44 Bilanz und der Nicht-Teilnahme an der Postseason endete, konnte man sich als Team finden und die 2 Neuzugänge konnten auch etwas Spielpraxis sammeln. Adrian Dantley machte insgesamt 31 Spiele, Herb Williams stand 30 Mal auf der Platte. Man legte also eigentlich ein gutes Fundament für die Zukunft, konnte sich einspielen und auch gut kennenlernen.
Davon sah man in der neuen Spielzeit allerdings sehr wenig. Die ersten beiden Spiele gingen verloren und nach den ersten 5 Spielen stand nur ein einziger Sieg auf der Habenseite. Auch wenn sich die Mavericks dann nochmal steigerten und in den nächsten 6 Spielen 4 Siege holen konnten, zogen sie personelle Konsequenzen.
Man entließ den Headcoach John McLeod am 29.11.1989 nach 175 Spielen und darunter 96 gesammelten Siegen als Headcoach der Mavericks und holte sich den gleichaltrigen Richie Adubato. Umziehen und an die Stadt gewöhnen musste sich Adubato allerdings nicht, da er seit 86 Assistant Coach der Mavs war und damit die Spieler und die Franchise bestens kannte.
Das erste Spiel Adubatos als Head Coach konnte er auch direkt gewinnen und das sogar relativ klar mit 102-83 gegen die Charlotte Hornets. Auch die Bilanz am Ende der ersten Saison unter dem neuen Head Coach sah sehr vielversprechend aus. Man gewann 42 Mal bei nur 29 Niederlagen. Eine schwere Entscheidung musste er dennoch treffen. Adrian Dantley wusste nicht zu überzeugen im Trikot der Mavericks und wurde am 2. April 1990 entlassen.
Mit Roy Tarplay hingegen konnte ein anderer Spieler einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Er war am Brett ein brillanter Spieler und holte sich im Schnitt 13,1 Rebounds. In den Playoffs konnte er sogar auf 15,3 steigern. Dadurch konnte der 2,11 Meter große Center auch viele Second-Chance-Points erzielen und zur Offensive beitragen.
Eine Partie dieser Spielzeit dürfte nicht nur in den Köpfen, sondern wahrscheinlich auch in den Beinen der Spieler ihre Spuren hinterlassen haben. Bei der 140-144 Niederlage gegen die Portland Trail Blazers ging es ganze 3 Mal in die Verlängerung, ehe ein Sieger gefunden werden konnte. James Donaldson stand gar 58 Minuten für die Mavs auf dem Parkett. Trotz der Anstrengungen holte man sich nur einen Tag später einen Sieg über Denver, natürlich in Overtime.
Mit 47 Siegen und 35 Niederlagen in der Regular Season traf man dann auch in den Playoffs wieder auf die Mannschaft aus Portland. In dieser Serie gab es keine 3 Overtimes, die Zahl 3 hat trotzdem eine Bedeutung. Denn nur 3 Spiele brauchten die Blazers, um die Titelhoffnungen der Mavs zunichte zu machen.
In 14 Tagen gibt es dann die nächste Ausgabe von Mavericks History, in der wir auf die 90er aus Sicht der Dallas Mavericks blicken wollen und ein bisschen herausarbeiten, warum es da nicht ganz so gut lief wie in den 80ern.
Falls ihr rund um Mavericks nichts verpassen wollt, folgt uns gerne bei Instagram und Twitter. Da heißen wir jeweils Mavericks_pod.
Auch für euer Feedback sind wir euch wie immer sehr dankbar. Deswegen könnt ihr uns gerne bei iTunes bewerten und eine Rezension da lassen. Oder ihr schreibt uns auf Social Media. Also danke fürs Reinhören und bis zum nächsten Mal.
Eine schöne Zeit. Bis dann. Ciao.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Mavericks. Der Podcast rund um die Dallas Mavericks. Mit Sandro Zähler und Lukas Kruse. Auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.